Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Am Dienstag ist der Tag, wo Sebastian Bornmähner und Gerald Groß diskutieren. Servus. Gestern bei Schlag den Groß mit Nico Kern, heute wieder mit dem adäquaten Partner Sebastian Bornmähner.
Schauen wir mal. Der Unterschied ist Pest oder Cholera.
Also ich meine, Dienstag ist immer der Anstand.
Dienstag ist der Anstand.
Bevor ich überhaupt die Themen gesagt habe.
Entschuldige, auf das Niveau von Montag.
Darf ich? So, bitte. So.
Mal weiter.
Kontenance. Wir starten mit dem ersten Thema. Und zwar der Bundeskanzler hat jetzt vorgeschlagen, oder nicht vorgeschlagen, er hat angekündigt, dass es künftig DNA-Tests für Flüchtlinge geben soll. Da gibt es einige wie die NEOS, die sagen, das gibt es ja eigentlich schon längst. Sie verstehen nicht, was da wirklich neu an dem Ganzen ist. Er will das vor allem, weil er Verschärfungen beim Familiennachzug fordert. Was sagst du zu diesem Vorstoß des Bundeskanzlers Karl Nehammer?
Naja, ich glaube, die ÖVP ist jetzt schon seit bald 40 Jahren durchgehend in der Regierung, seit vielen Jahren auch für die Sicherheits- und Außenpolitik verantwortlich. Und dieser Vorstoß ist quasi eine Bankrotterklärung der eigenen Politik. Es ist einfach wichtig, darauf hinzuweisen, dass die ÖVP die maßgebliche Größe im Asyl- und Integrationsbereich seit vielen, vielen Jahren ist. Und wenn Karl Nehammer jetzt etwas ankündigt, was er ohnehin schon die ganze Zeit hätte machen können, dann ist das maximal unglaubwürdig. Die Frage, die sich auch viele Leute stellen, ist, wie definiert Karl Nehammer Familie? Das finde ich eine interessante Frage, weil heißt das nur, wenn jemand DNA-Abstammung nachgewiesenermaßen hat, dann ist er ein Familienangehöriger? Was ist mit Adoptivkindern zum Beispiel? Also gibt es ja viele verschiedene Fragen, die sich da auftun. Ich halte es auf jeden Fall für eine Placebo-Geschichte, für eine scheinheilige Geschichte. Es ist maximal heuchlerisch von der ÖVP, jetzt kurz vor den Wahlen wieder mal den Leuten Sand ins Gesicht zu hauen und zu sagen, wir werden jetzt hart durchgreifen, weil niemand hindert sie daran, seit vielen Jahren das zu machen, und sie machen es nachweislich nicht. Was mir auf die Nerven geht bei der ganzen Debatte ist, dass sie jetzt auf dem Rücken von Kindern und Frauen geführt wird. Also ich verstehe ja, dass man sich aufregt, wenn da quasi in erster Linie junge Männer kommen. Ich habe auch erklärt, immer über viele Jahre, warum das so ist, weil logischerweise, du schickst nicht der Baby auf Fahrt, sondern du gehst als junger Mann selber zuerst einmal voraus, weil es ist eine extrem gefährliche Reise, sich in die Hände von Schlepper zu begeben, um nach Europa zu kommen. Und jetzt, wo wir die Kinder und die Frauen bekommen, also sind ja nachweislich zu 2/3 Kinder und zu 1/3 Frauen. Jetzt, wo es darum geht, 8.000 junge Menschen pro Jahr in Österreich unterzubringen und zu versorgen, jetzt auf einmal will er verschärfen? Also über Jahre hat er zugeschaut, wie irgendwelche jungen Männer kommen. Das war für ihn offenbar kein Problem. Jetzt, wo es um Kinder und Frauen geht, ist ein großes Problem. Also das verstehe ich auch nicht ganz. Ich bin ja der Meinung, wir sollten aufhören, diese Symbolpolitik auf dem Rücken der Kinder und der Frauen zu machen, um die es jetzt geht. Und es sollte sich eher darum kümmern, dass wir einen Austausch machen, dass wir kriminell gewordene Asylwerber vielleicht eintauschen gegen Kinder und Frauen, weil gegen die habe ich überhaupt nichts. Und ich glaube, niemand in Österreich hat ein Problem damit, wenn irgendwelche 5-, 10- oder 15-Jährigen nach Österreich kommen, die Familienangehörige hier haben. Das Problem, das wir wirklich haben, ist die schlechte Verteilung innerhalb von Österreich, die genauso schlecht läuft wie die Verteilung innerhalb von Europa. Wenn ÖVP-FPÖ-regierte Bundesländer wie Niederösterreich, wie Salzburg, wie Oberösterreich sich weigern, das zu machen, was eigentlich ausgemacht ist, nämlich, dass sich jeder um ein gewisses Kontingent an Flüchtlingen kümmert, und dann aber alle nach Wien gehen müssen, wenn man dort als einziges quasi menschenwürdig behandelt wird in Österreich, dann muss man ehrlicherweise sagen, ist Schluss mit lustig, und dann muss man Karl Nehammer auch reflektieren, bitte jetzt nicht Politik auf dem Rücken von Kindern machen, sondern sich darum kümmern, dass die richtigen Leute zu uns kommen und dass die Falschen auch wieder abgeschoben werden.
Gerald.
Herr, lass Hirn regnen. Einmal eingangs, mein lieber Herr Bornmähner. Weil Menschen gezwungen sind, nach Wien zu gehen. Schauen Sie, Herr Dr. Bornmähner, in Griechenland herrscht Friede und keine kriegerische Verfolgung. Menschen wollen nicht in Griechenland bleiben. In Italien herrscht Friede und keine kriegerische Verfolgung. Menschen wollen nicht in Italien bleiben. In Spanien herrscht kein Krieg, keine militärische Verfolgung. Die Flüchtlinge wollen nicht in Spanien bleiben. Trotz Residenzpflicht. Trotz Dublin I und Dublin II, trotz eindeutiger europäischer und nationaler Gesetze, dass das Erstaufnahmeland das Asylverfahren durchzuführen hat, widersetzen sich jene von ihnen gezwungenen Menschen diesem Recht und sagen, wir wollen nach Wien, wir wollen nach Berlin, Wir wollen nach Köln. Wir wollen nach Hamburg. Sie werden doch mit mir übereinstimmen, dass Europa, bis auf die Ukraine, zumindest geografisch, ein friedlicher Kontinent ist. Da fliegen keine Raketen. Da fliegen keine Kanonen. Ja, das heißt, das Asylrecht und unsere Pflicht zum Schutz und zur Sicherheit von Asylbewerbern ist in Griechenland, in Italien, in Spanien erfüllt. Und dennoch, obwohl es keinen Zwang gibt, sagen die, wir sehen uns aber gezwungen, nach Wien zu gehen. So, und jetzt sind wir beim nächsten Thema. Der Linzer, der Klagenfurter, also nicht der Linzer und der Klagenfurter, sondern der, der in Linz oder in Klagenfurt in der Grundversorgung ist, sagt, da will ich nicht bleiben. Weil ich möchte nach Wien, weil ich dort 700 Euro mehr bekomme für eine Familie mit 3 Personen. Ganz einfach. Und Herr Dr. Bornmänner, solange die Ausgleichszulage in Österreich 823 ist und du aber, Euro im Übrigen, für Ausgleichszulagen Pensionistinnen und Pensionisten, und du aber allein im Unterschied zwischen Oberösterreich und Wien statt 3.000 Euro, 3.700 Euro in Wien bekommst für eine Familie, die bald in Österreich keine österreichische Familie mehr bekommt, ja, nachdem jeder sagt, der Feind, ich bin nicht der Feind meines Geldes, geht er nach Wien, nachdem sein geschenktes Geld ist. Also über was reden wir? Reden wir jetzt über Asyl oder reden wir über Sozialversorgung? Wir reden also in Europa und speziell in Österreich und in Deutschland rein um einen Zuzug in das Sozialsystem. Faktum. Denn der Schutz vor der kriegerischen Auseinandersetzung ist in Griechenland, in Rumänien, in Bulgarien, ist überall gegeben. Da wollen sie nicht bleiben. Ganz einfach. Und solange es in Österreich politische Ideologien gibt, politische Kommentatoren gibt, wie Sie, die sagen, ja, das Rehäuglein hat mich angeblickt. Oh, es sind ja nur ein paar arme Kinder. Solange wird dieser Affenzirkus kein Ende finden. Und jetzt zum Rehäuglein und zum traurigen Gesicht. Wissen Sie, der Mörder von der Leonie ist als 14-Jähriger ins Land gekommen. Er hat von sich behauptet, er wäre 13. In Wahrheit ist man nach seiner Verhaftung draufgekommen, er ist 20. Spannend, gell? Ganz spannend. Also, aber das heißt, wie man bei ihm die Hand wurzelt, das heißt, wie man bei ihm... Wie man bei ihm als Flüchtling die Handwurzeluntersuchung machen wollte. Weil damals der Asylbetreuer gesagt hat, der ist keine 13, der ist 20, 2 Meter groß, der hat mehr Haare im Gesicht als sie überhaupt am Schädel. Dort hat die Grünen haben gesagt, nein, das ist unmenschlich, man kann ja keine Handwurzelröntgen machen. Das ist fürchterlich, das dürfen wir den Armen nicht antun. Der hat dann die Leonie umgebracht, weil das Menschenleben der Leonie weniger gegolten hat als das Rehkullerrecht. Ja,
aber bist du jetzt für die DNA-Tests oder bist du dagegen? Weil das
wir ersparen uns die Handwurzeluntersuchung, wir sparen uns die DNA-Tests, wenn wir die Menschen nicht ins Land lassen. Warum müssen wir immer über Probleme diskutieren, die nur aufgrund von politischen Versagen entstanden ist? Ich erinnere Bornmänner an seine eigene Forderung, Unterbringung von Flüchtlingen in Nordafrika in geeigneten Zentren. Jetzt muss ich ihn an seine eigene Forderung erinnern. Und jetzt sitzt er dann da und sagt, das sind ja nur 8.000 und morgen sind 16.000.
Keine DNA-Tests, weil du für die Festung Österreich bist.
Ich bin für eine klare ich bin für eine Rechtsstaatlichkeit. Und das Recht der Rechtsstaat, der österreichische, der europäische, auch Dublin I und Dublin II, sagt, dass wir bis auf die, und ich wiederhole mich zum tausendsten Mal, die aus Liechtenstein kommen, oder, weiß ich nicht, aus San Marino über Italien, müssen sie dann auch irgendwo in Bozen aufgehalten werden oder in Mailand, dass die bei uns kein Aufenthaltsrecht haben. Das heißt, jede Zuwanderung zu uns nach Österreich ist eine illegale Zuwanderung. Und ich sehe nicht ein, warum ich mich mit einer illegalen Zuwanderung arrangieren soll. Ganz einfach.
Jetzt ist es so, einerseits geht es um die, die zu uns kommen, andererseits geht es um die, die schon da sind. Jetzt hast du gesagt, die gehen alle nach Wien. Viele von denen gehen nach Wien, das wissen wir, weil einfach die Sozialleistungen, die Mindestsicherung in Wien höher ist. Aber wäre es nicht sinnvoller, hier eine einheitliche Regelung für ganz Österreich zu finden und müsste nicht eigentlich Wien im Endeffekt die Geldleistungen reduzieren und beispielsweise so wie Oberösterreich auf Sachleistungen umrüsten?
Also ich glaube, dass wir auf der einen Seite, und deswegen verstehe ich auch diese künstliche Aufregung auf der anderen Seite nicht, er soll halt seinen Freund Viktor Orban anrufen und aufhören, Selfies mit ihm zu machen und ihn dafür zu belohnen, dass er uns die ganzen kriminellen Schlepper schickt, während er gleichzeitig den EU-Außengrenzschutz, und wir haben eine ganz wesentliche EU-Außengrenze in Ungarn zu Serbien.
Er ist jetzt der Gerald oder der
Kanzler? Der Gerald, nein, ich meine ihn, ja. Ich meine auch den Kanzler, es ist ja nicht mehr zu vergleichen, nicht mehr zu unterscheiden. Der Karl Nehammer kopiert jetzt inzwischen die FPÖ auf Teufel komm raus. Aber ich meine die FPÖ, die sich immer und immer wieder hinstellt und Viktor Orban dafür lobt, was für Politik er macht, und im Endeffekt macht er nichts anderes als nicht das EU-Recht einzuhalten und dafür belohnen wir ihn auch noch. Das ist ja krank. Also wir können doch nicht jemanden belohnen, der uns kriminelle Schlepper aus den Gefängnissen schickt, der nicht seinen Job macht und dann auf einmal auf Griechenland, Spanien und Italien schimpfen. Rufen uns doch Ihren Freund Viktor Orban an und sagen, er soll ja nicht seine Hacken machen. Wenn die Leute in Österreich sind, weil das sind die zwei Ebenen, die ich meine, niemand ist dagegen, Menschen dort ein Asylverfahren zukommen zu lassen, wo sie die Europäische Union zum ersten Mal betreten. Es passiert nur leider nicht, wie wir einen Viktor Orban in Ungarn sehen. Aber wenn sie dann schon mal bei uns sind, und ich rede hier von Kindern und ich rede von denen, die hier sind, wenn sie schon hier sind, dann müssen sie auf ganz Österreich aufgeteilt werden. Es geht nicht, dass einzelne Bundesländer sagen, das machen wir nicht. Das Gleiche, was wir in der Europäischen Union kritisieren, warum Dublin II nicht funktioniert, weil die europäische Solidarität und das europäische Recht einfach gebrochen wird von Leuten wie Viktor Orban, ist genau das Gleiche, was in Österreich passiert. Da gibt es einfach Bundesländer, die sagen so, machen wir nicht. Wir erfüllen die Quote, die wir vereinbart haben, einfach nicht. Machen wir nicht. So, und das ist aus meiner Sicht das Grundproblem. Deswegen deine Frage, natürlich brauchen wir eine bundesweit einheitliche Regelung. Selbstverständlich brauchen wir das. Es ist doch krank, dass in einem Land mit 9 Millionen Einwohnern und einer Fläche, die, glaube ich, relativ überschaubar ist, es nicht hinkriegen, dass es bundesweit einheitliche Standards gibt bei der Betreuung und Unterbringung von und natürlich auch bei der finanziellen Versorgung und Gesundheitszugang, Bildungszugang und so weiter von asylwerbenden Menschen. Das ist doch unwürdig, dass wir im Jahr 2024, nachdem jetzt schon seit 9 Jahren nach der Asylkrise, nach der sogenannten, 9 Jahre später ist immer noch nicht möglich. In der Zwischenzeit hatten wir eine blaue Regierungsbeteiligung, wir hatten eine grüne Regierungsbeteiligung und es ist immer noch nicht möglich, dass Asylwerber in Kärnten, in Oberösterreich und in Wien die gleichen Standards haben. Und dann gibt es Bundesländer wie Wien und das Burgenland, die aufgrund ihrer topografischen Lage oder aufgrund dessen, dass sie halt die Menschenrechte hochhalten, die Dummen sind unter Anführungszeichen und die Menschen ordentlich unterbringen und sich um sie bemühen. Und dann haben wir das Problem, dass Eltern zu Recht sich aufregen, dass quasi die Sportplätze ihrer Schulen inzwischen mit Containern befüllt sind, wenn man dort nicht mehr quasi einen Raum hat, um zu unterrichten. Deswegen muss man jetzt Container hinstellen. Während es in anderen Gemeinden in Österreich, in der Steiermark, aber auch in Niederösterreich, auch in Oberösterreich, die Volksschulen zugesperrt werden müssen, weil zu wenig Kinder da sind. Das ist doch verrückt. Also wir können uns doch nicht auf der einen Seite darüber beklagen, dass wir ein Riesenthema mit der Landflucht haben und auf der anderen Seite versagt die Bundespolitik dabei, spannend, das zu steuern. Ich bin der Meinung, Sie können sich Ihre Spannung kurz aufheben. Ich bin der Meinung, die Bundespolitik ist gefordert, bundesweit einheitliche Standards zu machen. Da soll bitte endlich einmal dafür gesorgt werden, dass vom Bodensee bis zum Neusiedler See Flüchtlinge das gleiche Geld bekommen, die gleichen Leistungen bekommen. Und mir ist wurscht, ob die Finanzleistungen oder Sachleistungen bekommen. Wichtig ist für mich, dass die Kinder in die Schule gehen können und dass die Menschen einen Zugang zum Bildungs- und Gesundheitssystem haben. Wenn das bundesweit einheitlich geregelt ist, hurra! Ich frage mich nur, wer verhindert es?
Na, ganz spannend, Herr Dr. Bornmeiner, wirklich ganz spannend. Also wir sollen quasi die Asylwerber, die kommen in Schuleinrichtungen oder in Erholungseinrichtungen, die geschlossen werden, weil die Landflucht, die Stadtflucht eingesetzt hat, sie dort unterbringen und ordentlich verteilen. Als Jörg Haider eine geschlossene Erholungseinrichtung auf der Saualm, in der Choralm, die heißt halt zufälligerweise Saualm, es tut mir leid, das hat aber nichts mit denen zu tun, die dort untergebracht worden sind, damals geöffnet hat und gesagt hat, genau dort kommen sie hin, hat ihre Gesinnungsgruppe, ihre Neigungsgruppe links sofort aufgeschrieben.
Sie können doch nicht jemanden 5 Kilometer vom
sofort
nächsten
Kindergarten Nein, Kindergarten hat es dort gegeben, Kirchen hat es angegeben, Volksschule hat es angegeben, aber es war halt nicht
Klagenfurt,
aber es war halt nicht Klagenfurt, es war halt nicht Wien, es war nicht Favorit, es war nicht der Räumernplatz, weil man will ja jenen, die dort aufgekommen, die dort nach Österreich kommen, quasi die volle Infrastruktur Österreichs bieten. Das ist der erste Punkt. Das ist ganz spannend, dass Sie jetzt das fordern, was der Haider vor 15 Jahren umgesetzt hat. Zweiter Punkt, Herr Dr. Bornmeiner.
Vor 15 Jahren ist der Jörg Haider schon erwähnt.
Hören Sie doch auf.
Nein, nicht böse.
Zweiter Punkt.
Der Alkoholenker.
Reisen Sie sich ein Bild zusammen.
Nein, Entschuldigung, der rassistische Alkoholenker, der hat sich da schon eingebaut gehabt.
Es macht sie nicht sympathisch.
Aber das ist mir scheißegal, der Typ ist auch nicht sympathisch, aber man muss sagen, was ist. Und sagen, was ist, ist da ein rassistischer Alkoholenker, das ist in die Wand einbauen vor 15 Jahren. Na, sei mal nicht böse. Vor 15 Jahren war
das. Und dann wollen Sie wieder das Drohbrief kriegen.
Herr Groß,
wenn Sie so inhuman agieren,
wenn Sie hier
wenn Sie keinen Respekt,
wenn Sie keinen Respekt, müssen Sie Jörg Haider.
Herr Dr. Bornmeiner.
Wo sind Sie, der Wurmfortsatz von Jörg Haider?
Herr Dr. Bornmeiner.
Entschuldigung. Ja, aber lassen Sie jetzt einmal aus. Lass ihn aus.
Herr Dr. Bornmeiner.
Aber jetzt reicht's
langsam. Wer so respektlos.
Der Typ ist seit 16 Jahren
wer so
und jede
respektlos.
Einzelne Sendung kommt dann wieder keine Medaillenschmeider.
Wer so respektlos. Wer so respektlos.
Lob uns doch den Herbert Kickl.
Wer so respektlos und empathielos über einen Verstorbenen, der noch immer Angehörige hat, sprich, darf sich nicht wundern, dass er ständig Drohungen kriegt. Ich verstehe mittlerweile jeden, der Drohungen schreibt. So.
Sie verstehen jeden,
ja,
der Drohungen,
ja, weil schreibt. Mir nämlich auch, bitte, weil mir auch mal, die Hutschnur reißt, wenn Sie am Dortmundsgraben noch spucken. Komm, so geht's nicht. Komm, so geht's nicht.
Jetzt
Sie spucken einen Dortmundsgraben.
Beruhigen wir uns.
Sie haben gesagt,
vollstes Verständnis.
Vollstes Verständnis für gefährliche Drohungen.
Geh, Herr Doktor, es hat Ihnen noch keiner Ohr gerümmt. Sie sitzen ja da und spielen seit
meine Herren.
Sie haben Verständnis für jeden, der eine gefährliche Drohung macht. Kann die Moderation das bitte auch entsprechen? Nein, entschuldige.
Verständnis für gefährliche Drohungen. Du hast hoffentlich kein Verständnis.
Ich bin noch immer am Wort.
Passt.
Bitte. Ich kann es nachvollziehen.
Nein,
ich kann es komplett
gefährliche Drohungen.
Ich kann es nachvollziehen. Wenn einer so unmenschlich, enthumanisiert, empathielos
argumentiert, darf man
Herr Dr. Bornmena, Sie züchten die Aggression und dann wundern Sie sich, dass Sie Aggression bekommen.
Keine Drohungen,
wer in den Wald hineinruft, wird den Hall spüren. Ganz einfach. Wer ständig Leute beleidigt, wer ständig Leute diffamiert, darf sich nicht wundern, dass er selber beleidigt wird und selber diffamiert wird. So, und jetzt gehen wir zurück.
Es geht um Drohungen.
Hören Sie auf, schreiben Sie.
Sie distanzieren sich jetzt von den Drohungen. Nein, Beleidigungen halte ich aus, aber Drohungen, Herr Gross, das geht zu weit.
Herr Dr. Bornmena, ich habe nicht gesagt, dass ich Sie schreiben würde.
Nein, Sie haben gesagt, Sie verstehen.
Ich kann es nachvollziehen. Ich kann es komplett nachvollziehen.
Sie können nachvollziehen.
Sie erzeugen im Menschen eine Aggression, selbst in mir. Sie sagen, der Heider, der Kinder hat, der Enkelkinder hat, der Frau hat, die schaut vielleicht zu,
der Unfall baut hat,
Mörder alles.
Der Mensch
dann
gefährdet
Sie züchten
hat.
Aggressionen und dann wundern Sie sich, dass Sie Aggressionen
über
Nein, entschuldige, der Herr Gross weiß ganz genau, dass es geisteskranke Menschen in diesem Land gibt, Verbrecher.
Und da sitzt der geisteskranke Mensch. Da sitzt ein geisteskranker Mensch, der einen Toten beleidigt.
Darf ich Sie bitten, mich ausreden zu lassen?
Zwischen Ihnen und Ihren Drohungen gibt es keinen Unterschied.
Ja, können Sie. Also, es gibt in diesem Land geisteskranke Menschen, die ankündigen, kleine Kinder zu ermorden. Und Sie sitzen jetzt hier, und weil ich es erlaubt habe, Sie, der Lustknabe von Jörg Haider war, 16 Jahre später ihn einen Rassisten zu nennen, weil er einer war, und zu sagen, dass er sich betrunken einen Unfall gemacht hat, deswegen erlauben Sie sich jetzt zu sagen, es ist in Ordnung, dass irgendwelche Geisteskranken anonym in der Feigheit der Anonymität ankündigen, meine Kinder zu ermorden? Wirklich, Herr Gross?
Das findet niemand in Ordnung, das findet sich jeder Gerhard Gross
in Ordnung,
oder?
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich mit einem Geisteskranken im Studio sitze. Schauen Sie, Herr Dr. Bornmena.
Sie müssen nicht hier sitzen, Sie können auch gehen.
Schauen Sie, nein, ich sitze sogar gerne.
Ja, Sie werden gut bezahlt.
Und ich argumentiere es auch.
Schauen einfach Sie, weitermachen.
Allein der Ausdruck der Lustknabe Jörg Haiders
ja.
ist erstens diffamierend verleumdend. Wir haben eine Vereinbarung, dass ich Sie nicht klagen darf.
Okay.
Könnte Sie jetzt klagen? Mhm. Es kommt nicht einmal zu einem Prozess, Sie werden schlichtweg verurteilt. Sie können sich's aussuchen. Treten wir den Wahrheitsbeweis vom Gericht an für den Lustknabe Jörg Haiders?
Und dass Sie mich geisteskrank nennen, ist in Ordnung?
Kann ich nachweisen.
Das kann ich nachweisen.
Das ist nachweisbar. Jeder, der die Sendung sieht,
bitte?
Ich hole jede Woche 80.000 Zeugen, die vor Gericht aufstehen und sagen, der ist geisteskrank.
Ja, ja.
Also einigen wir uns darauf.
Dass Sie sich von den Drohungen distanzieren und nicht distanzieren von Lustknaben.
Einigen wir uns darauf, dass politische Kritik, auch der Spott, auch die Verleumdung Grenzen hat. Der Tod ist zumindest eine. Und Sie kennen den alten Spruch, den römischen, über Tote nichts
Schlechtes.
Sie können Ihr Kaider politisch kritisieren.
Ich mache einen Vorschlag.
Sie können das politische Erbe kritisieren.
Ja, das mache ich.
Aber hören Sie doch endlich auf,
zu sagen, dass er
betrunken einen Unfall gebaut hat. Auf, so despektierlich über einen Menschen zu sprechen, dessen Todesursache bis heute nicht geklärt ist.
Wie bitte? Er war schwer alkoholisiert in einem Autounfall.
Und jetzt rede ich über
Urlaub. Das ist geklärt.
Und jetzt der zweite Punkt. Beruhigen Sie sich und trinken Sie Wasser. Der zweite Punkt. Wissen Sie, was bei der ganzen Debatte seit 2015 klar ist, Herr Dr. Bornmena? Dass der Einzige, der geltendes EU-Recht umgesetzt hat, der Einzige, im Übrigen, das haben ihm dann Staatschefs aus Frankreich, selbst Deutsche bestätigt, der Einzige, der geltendes EU-Recht umgesetzt hat, Viktor Orban war. Der Einzige, der zu Serbien Grenzkontrollen durchgeführt hat, Zäune gebaut hat, nämlich den Grenzschutz als EU-Außenstaat organisiert hat, Wasserwerfer hingestellt hat, das war der Viktor Orban. Und wie, der Viktor Orban dort gesagt hat, ich beschütze die ungarischen Grenzen, weil es eine EU-Außengrenze ist. Ich mache nicht mit, was Faymann, Kern und was Merkel wollten. Macht alle Grenzen auf, lasst alle durch, unkontrolliert, hat man Viktor Orban als Autokraten beschimpft. Am Ende haben alle die Viktor Orban beschimpft haben, sich bei Viktor Orban entschuldigt und haben gesagt, ich verstehe das vollkommen, Viktor Orban war der Einzige, der geltendes Recht, nämlich Dublin I und Dublin II, umgesetzt hat. So, das ist nämlich der nächste Punkt. Und der dritte Punkt ist Ungarn-Österreich. Schauen Sie, Herr Dr. Bornmena. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind weiterhin der schwarz-grünen Regierung anhängig, die an Tote und an Asylbewerber den Klimabonus ausbezahlt hat, also zusätzlich zur Asylversorgung, der Grundversorgung etc. noch den Klimabonus ausbezahlt hat, und übergießen Menschen, die 10.000 Kilometer von hier geboren worden sind, auf einem ganz anderen Kontinent mit Geld und locken sie damit durch das Mittelmeer durch. Oder wir sagen, Freunde, es gibt für euch in Europa keinen Aufenthalt. Wir organisieren euch als Europäische Union Asylzentren am afrikanischen Kontinent. Wilimski hat vorgeschlagen, Ruanda zum Beispiel. Macron hat es mittlerweile vorgeschlagen, von der Leyen hat es mittlerweile vorgeschlagen, Scholz hat es mittlerweile vorgeschlagen. Ja, dann tun wir es endlich. Und Herr Dr. Bornmänner, bevor ihr jetzt wieder 8.000 einer los und dann 16.000 einer los und dann 24.000 einer los, dann mache ich irgendwann die Grenze zu. Und die kleinen Pamperlatsche, die mit Schnuller kommen und vermeintlich 3 Jahre alt sind und sie dann herauspuppen, dass sie 18 sind, mit der alten Mär, diese Mär ist selbst bei Frau Fekter bereits gescheitert, falls ich Sie daran erinnern darf.
So, bitte.
Auf was soll ich jetzt genau eingehen? Auf
Sie haben mir wieder nicht zugehört.
Auf die pauschale Diffamierung von
Asylwerbern. Spüren Sie weder Cash of Clans,
also,
Cash of Clans, ich meine, weniger,
und hören Sie mal zu. Ich kann natürlich auf die pauschale Diffamierung von minderjährigen Schutzsuchenden eingehen, aber das ist witzlos. Also ich meine, wir können lieber über Jörg Haider reden. Ich glaube, das ist fruchtbringender, als darüber zu reden, dass hier ein offensichtlicher Rassist sitzt, der pauschal Menschen diffamiert. Ich meine, das ist ja schwer auszuhalten.
Dann verpacke ich es in eine Fragestellung, ich machen wir es anders.
Afghane eine
dann
Rasse?
Machen wir es
Syrer eine
machen
Rasse?
Dann
das werden wir neu.
Nachlesen.
Was ist das für eine Rasse, Rasse, wenn ich Sie fragen darf?
Sie können es googeln.
Aha, gut. Okay. Ist eine Landkarasse.
Wäre mir neu, aber ist ja vollkommen.
Aber kommen wir dazu, Diskussion, Geldleistungen oder Sachleistungen? Du bist der Meinung, es sollen weiter Geldleistungen ausbezahlt werden, oder kannst du der Idee, die auch der Kanzler Nehammer in seinem Österreich-Plan drinnen hat, dass man künftig primär Sachleistungen an Asylwerber
geben soll? Warum macht das dann
soll?
Warum stellt der Nehammer sinnvoll einen Plan nach dem anderen aber vor, aber setzt keinen einzigen um? Ja, wieso denn nicht? Ist mir doch wurscht. Nein, entschuldige bitte, wenn jemand, ich bin ja sowieso der Meinung, wir haben mehrere Probleme, die gleichermaßen gelöst werden müssen, weil sie funktionieren nur zusammen. Erstens mal EU-Außengrenzschutz, das heißt EU-Außenländer wie Ungarn müssen ihre Grenze schützen. Punkt 1. Machen Sie das nicht, sofortige und unwiederbringliche Streichung von Fördermitteln. Drehen wir den Ungarn endlich den Geldhahn ab.
Na gut, da gibt es
einen
EU-Plan, so, wo Sie Strafzahlungen zu.
Genau, das ist nicht nur Strafzahlungen, Fördermittel einfrieren. Ja. Es kann nicht sein, dass die sich von uns finanzieren lassen und dann ihre Arbeit nicht machen. Ja. Also den Ungarn einmal ordentliches Geld abdrehen. Punkt 1. Punkt 2, für die, die da sind. Ja. Ich bin der Meinung, wir müssen die Menschen menschenwürdig unterbringen. Menschenwürdig bedeutet, ich gebe sie nicht auf eine Alm, wo sie kilometerweit von Gesundheitsversorgung, schulischer Versorgung und Lebensmittelversorgung entfernt sind und sperre sie dort ein, das ist natürlich rassistischer Scheißdreck. Das ist keine Form von Flüchtlingspolitik, von Integrationspolitik. Sondern wir geben sie dorthin, wo sie Unterstützung bekommen. Das ist auch in vielen kleinen Gemeinden. In vielen kleinen Gemeinden, wenn wir die ordentlich aufteilen würden, würde es auch nicht zu diesen Ballungs- und Segregationseffekten kommen, zu denen, die sehr viele, sehr oft negative Auswirkungen haben. Und natürlich müssen wir dafür sorgen, dass Menschen nicht 2 oder 3 Jahre lang im Asylverfahren sind, weil die Behörden ihre Arbeit nicht machen, weil man sie kaputt gespart hat, weil man in Wirklichkeit einen menschenverachtenden Blick auf die ganze Thematik hat, sondern dafür sorgen, dass die innerhalb von, ich weiß nicht, das darf aus meiner Sicht nicht länger als 14 Tage dauern, so ein Asylverfahren. Und innerhalb von 14 Tagen ist der entweder ein Asyl Werbender mit einem positiven oder mit einem negativen Bescheid. Hat er einen positiven Bescheid, soll er bitte hakeln gehen können. Wir haben ein irrsinniges Problem am Arbeitsmarkt. Es werden händeringend Leute gesucht. Asylwerber mit einem positiven Bescheid bitte sofort arbeiten lassen. Momentan auch nicht der Fall. Und die, die einen negativen Bescheid haben.
Positiven Bescheid hat man schon arbeiten.
Aber
die meisten haben halt keinen positiven Bescheid, weil die Verfahren so lange.
Das ist der Punkt, genau. Also deswegen 14-tägiges Verfahren, danach positiver Bescheid, wenn es einer ist, und dann arbeiten gehen dürfen. Und wenn es ein negativer Bescheid ist, dann muss man sich um eine Rückführung kümmern oder man muss sich auf europäischer Ebene die Frage stellen, was macht man mit Menschen, die aus Ländern kommen, zu denen wir nicht rückführen können, weil es Diktaturen dort sind. Ich meine, das kannst du halt auch nicht machen. Du kannst halt auf der einen Seite eine Reisewarnung aussprechen für ein Land, wie zum Beispiel Syrien oder Afghanistan, und andererseits sagen, es ist ein sicheres Drittland.
Argumentiert ja der Innenminister, dass er sagt, es gibt gewisse Regionen in Syrien, die mittlerweile sicher sind, und da könnte man rückabschieben.
Ich glaube, dass man eine Diktatur nicht rückabschieben kann. Also ich glaube, wenn wir eine Situation haben und Syrien
meinst du
nach Syrien ist eine Diktatur, bitte. Nein, natürlich nicht. Ja, ist doch vollkommen klar, dass man da nicht abschieben kann. Genauso wie Afghanistan. Ich meine, da werden Frauen gesteinigt. Was ist das für eine kranke Vorstellung, da rückabzuschieben? Ich bin der Meinung, wir müssen uns trotzdem auf europäischer Ebene, und deswegen ist ja gut, dass wir jetzt europäische Wahlen haben, ja? Wir müssen auf europäischer Ebene dafür sorgen, dass ein Verbund von 450 Millionen Menschen, der stärkste Wirtschaftsraum der Welt, kann sich doch bitte um ein paar tausend Menschen kümmern im Jahr. Also die abgeschoben werden müssen. Das kann ja nicht so schwer sein. Das kleine Österreich tut sich da ein bisschen schwerer. Und deswegen ist es auch sinnvoll, wenn man auf europäischer Ebene nach Zusammenarbeit strebt. Weil wenn man das macht, was die FPÖ auf europäischer Ebene macht, nämlich in Wirklichkeit die Politik von Putin fortsetzen und in Wirklichkeit spalten die europäische Gemeinschaft und in Wirklichkeit so Pseudo-Androhungen machen, wie man den Öxi in den Raum stellt, aber wenn man dann gefragt wird, sagen, nein, man will eh nicht aus der EU austreten, wie das Harald Liemske vor kurzem gemacht hat, braucht man sich nicht wundern, wenn sogar die Marine Le Pen inzwischen, und ich meine, das ist auch keine Linke, ja, wenn sogar die sagt, sie will mit Leuten wie von der AfD zum Beispiel nichts zu tun haben. Also da muss man es ehrlicherweise sagen, die Rechten sind ja nicht einmal untereinander zur Zusammenarbeit fähig. Wie sollen die dafür sorgen, dass es innerhalb der Europäischen Union eine Zusammenarbeit gibt? Herbert Kickl, selbst wenn er 40% hat, wird niemanden finden, der mit ihm eine Koalition macht. Wie sollten die auf europäischer Ebene Koalitionen herbeiführen? Also ich wähle doch nicht Leute, die mir nachweislich tagtäglich beweisen, dass sie unfähig sind, zur Zusammenarbeit zu guten. Und deswegen bin ich der Meinung, ist auch, wir werden nachher auch darüber sprechen, auf europäischer Ebene bei der EU-Wahl eine Stimme für die FPÖ, eine Stimme gegen die Interessen von Österreich. Weil Österreich kann natürlich nur im Verbund mit anderen europäischen Ländern, mit Italien, mit Ungarn und so weiter, dafür sorgen, dass weniger Flüchtlinge zu uns kommen und dass die falschen Flüchtlinge, unter Anführungszeichen, also auch wieder abgeschoben werden.
Österreich kann nur im Verbund mit Italien und Ungarn eine ordentliche Asylpolitik machen, haben Sie gerade gesagt.
Ja, natürlich, weil das sind ja Außenländer.
Wissen Sie, wer der Partner der Ungarn ist in Österreich, die Schwesterpartei? Vom amtierenden ungarischen Ministerpräsident, der es wahrscheinlich noch die nächsten 20 Jahre bleiben wird, weil er mehr als 50% bei allen demokratischen Wahlen hat. Die FPÖ, Viktor Orban. Wissen Sie, wer in Italien regiert? Die Giorgia Meloni, die bei den europäischen Rechten und Konservativen...
Ich glaube, es kamen noch nie so viele Flüchtlinge ins Land in Italien wie
jetzt. Nein, aber wenn Sie richtigerweise sagen, die Probleme sind mit Italien und Ungarn und zum Beispiel mit den Spaniern zu klären, Stichwort Vox, oder mit den Niederländern zu klären, Stichwort Vlaamsbelang, etc., Belgien, Vlaamsbelang...
Gerd Wilders,
der es nicht schafft, die Regierung zusammenzubringen. Dann muss man in Wahrheit am Ende die FPÖ wählen. Da haben Sie ja vollkommen recht. Da haben Sie sich ja jetzt die richtige Antwort gegeben. Aber Herr Dr. Bornmann, eine ganz spannende Geschichte. Sie sagen, wir brauchen unbedingt...
Ich sage offenbar die ganze Zeit spannend.
Wir brauchen... Ja, nein, Sie sind heute besonders spannend. Nein, ihr seid nicht tiefig.
Ja, ich weiß.
Vor allem, Sie machen etwas, was Sie seit 9 Jahren machen und ich weiß nicht, warum es bis heute nicht behoben ist. Es hat ja die amtierende Politik in Österreich, in Deutschland auch gemacht. Sie haben immer gesagt, alle, die hereinkommen, sind Fachkräfte.
Haben Sie das gesagt?
Und jetzt sagen Sie gerade plötzlich, die Wirtschaft sucht händeringend Fachkräfte. Seit 9 Jahren bekomme ich nur Fachkräfte ins Land. Sage ich immer, Hobby-Gynäkologen, Hobby-Pharmazeuten, ein bisschen Crystal Meth, ja, ist ja in Ordnung.
Crystal Meth, da würde ich eher aufpassen.
Hobby,
also da wäre ich ein bisschen
vorsichtig, Herr Dr. Bornmänner. Hobby-Chirurgen mit ein bisschen einer Machete, verstehe alles, was man kriegt.
Ja, ja.
Nicht viele, aber viele davon.
Sein.
Aber Herr Dr. Bornmänner, machen wir es mit Zahlen.
Ja, ja.
Schauen Sie, wir haben jetzt derzeit in Österreich 400.000 Arbeitslose. Also 400.000 Arbeitslose, Menschen, die nicht arbeiten können oder nicht arbeiten wollen. Das sind 390 oder irgendwas. Ja, knapp 400.000. So, das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Arbeitslosenquote 2023 lag bei Inländern bei 5,3%. Bei Ausländern hat sie sich verdoppelt auf 9,6%. Also doppelt so viele Ausländer sind arbeitslos als Inländer. Darunter auch die von Ihnen genannten Menschen, die aus Syrien kommen oder wo auch immer sie herkommen, transkontinental. Also was hat uns das gebracht? Das Fachkräftewunder seit 9 Jahren, außer einen Anstieg und einen Zuzug in die Arbeitslosenquote, Herr Dr. Bornmänner. Guck, guck, guck,
ich hör zu, ja?
Ruft's aus dem Wald. So, also was hat's uns am Ende gebracht? Also wollen Sie weiterhin Arbeitslose importieren? Oder wollen Sie schauen, dass unsere Wirtschaft Fachkräfte hat? Wenn unsere Wirtschaft Fachkräfte haben soll, dann müssen Sie sie aus Indien nehmen beispielsweise. Die berühmte IT-Arbeitskraft. In Afghanistan ist Apple nicht angesiedelt. Oder glauben Sie, dass am Hindukusch in einer Höhle irgendein Apple-Gerät steht und eine Berufsschule für IT-Facharbeitskraft aus Afghanistan? Helmut Schmidt hat einmal richtig gesagt, da darfst du nicht wundern, wenn du die Wirtschaft um die Ohren fliegst, wenn du nur Leute aus Entwicklungsländern nimmst. Irgendwann wirst du selbst zum Entwicklungsland. Und das hat im Übrigen nichts mit Rassismus zu tun. Das hat mit einer ganz einer klaren Thematik zu tun, dass wir wissen, dass wir für Wachstum und geringe Geburtenquoten etc. eine qualifizierte Zuwanderung bekommen. Und jetzt sind wir beim entscheidenden Thema. Das Thema nennt sich qualifizierte Zuwanderung. Und jetzt sagen Sie mir, warum doppelt so viele Ausländer in der Arbeitslosenquote sind als Inländer? Vielleicht können Sie mir das beantworten, als Ökonom.
Vielleicht können Sie mir beantworten, Herr Gross, Burschenschafter, selbst FPÖ-Mitglied wegen Crystal Meth, Bruder von einem aktiven Nationalratsabgeordneten. Also wenn wir über Drogen sprechen und so weiter, wäre ich ganz vorsichtig, wenn ich Sie wäre. Weil ich kann da nur verweisen auf einen Bericht vom Standard aus dem Juli 2023 über jemanden, der von der FPÖ in der Notverordnung ausgeschlossen werden
musste. Es ist schön, dass Sie den Unterschied zwischen der Arbeitslosenquoten von Inländern und Ausländern nicht können.
Ich möchte darauf hinweisen, nicht alle Inländer sind gut.
Da haben Sie ja vollkommen recht. Aber auf die Eignung eines Politikers zu schließen, wissen Sie, was das ist? Das ist Sippenhaftung.
Ach so, Sippenhaftung.
Also, Herr Dr. Bornmähner, die gute alte NS-Sippenhaftung, der Bruder ist... NS-Sippenhaftung. Kannten Sie sie? Also, der Bruder ist schlecht, weil der andere Bruder ein vermeintlicher
Krimineller. Ich werde meinen Namen.
Das haben Sie gerade gesagt. So. Und der von Ihnen verehrte Spitzenkandidat, der ÖVP, Lobatka, fragen Sie mal, wie es dem sein Bruder geht. Und glauben Sie, irgendeiner in Österreich würde deswegen den Reinhold Lobatka kritisieren? Sie tun es nicht, der Niki tut es nicht. Also jetzt sage ich noch einmal und appelliere an Ihre Anständigkeit. Bleiben Sie bitte anständig. Was hat der Bruder von irgendeinem Funktionär der FPÖ was tun? Oder was hat das für Rückschlüsse auf einen Parteifunktionär? Nein, es ist sippenhaft. Es ist sippenhaft.
Du wolltest mir eine Frage stellen.
Der ursprüngliche Punkt, bevor wir abgedriftet sind, war ja, dass der Gerald Gross der Meinung ist, den Fachkräftemangel in Österreich beheben wir nicht dadurch, dass wir Zuzug haben oder Leute ins Land holen, weil der Großteil von denen Arbeitslose sind, oder einige von denen sind so, Arbeitslose sind bzw. Sozialhilfe kassieren.
Also,
es ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen,
dass viele
in der Mindestsicherung sind beispielsweise.
Ja, weil sie 3 Jahre auf ein Asylverfahren warten müssen, dann bin ich auch in der Mindestsicherung. Das Problem, also es gibt ja wunderbare Auswertungen, die zeigen, dass Ausländer, geht es nicht um Menschen mit Migrationsgeschichte, dass Ausländer im Schnitt mehr in das Sozialsystem einzahlen, als sie rausnehmen. Ja, gibt es wunderbare Berechnungen, das sind Fakten. Ja? Also ich kann es nochmal sagen. Ausländer.
Nein, ich möchte die Zahlen wissen. Wie schaut es in Österreich, wie schaut es 23 aus?
Herr Gross, kann ich Ihnen für 23 gibt es die Zahlen.
22?
Gibt es auch nicht.
Aha, gut.
Also, und es gibt. Herr Gross, ich schicke es Ihnen gerne.
Vielleicht?
Ich schicke es Ihnen gerne.
Na, vielleicht haben Sie 47.
Ich schicke es Ihnen gerne.
Oder 68.
Ich schicke es Ihnen gerne. Gut, okay?
Also, es gibt man valide, sollte nur von Dingen reden, von denen man Bescheid
weiß. Genau. Dann erzählen Sie uns bitte, was eine Fachkräfteausbildung ist, Herr Gross. Ja, gerade Sie. Also, ich finde, jemand, der selber blind ist, sollte nicht über die Farbe sprechen. Und wenn wir über das Thema qualifizierte Zuwanderung sprechen und wenn wir über das Thema Fachkräfte sprechen, dann sollten wir bei dem Punkt bleiben, dass Ausländer im Schnitt mehr einzahlen, als sie rausnehmen. Also diese mehr von der Zuwanderung im Sozialsystem durch Menschen von außen, die ist ein mehr. Das ist statistisch belegt. Wenn wir Menschen in eine Arbeitslosigkeit gezwungen halten über Jahre, weil wir ihre Asylanträge nicht bearbeiten, dann brauchen wir uns nicht wundern. Ja? Und ich glaube, was ganz wichtig ist bei der ganzen Debatte ist, dass wir uns darum kümmern, dass es nicht nur ein Thema, das was mit der Hautfarbe oder mit der Nationalität zu tun hat, sondern das ist ein grundsätzliches Bildungsproblem. Warum haben wir so wenige Leute, die bereit sind, in einen sogenannten Emerging Market, nämlich den Pflegebereich, zu gehen? Warum haben wir Probleme, dass wir Leute aus zum Teil Taiwan und Vietnam importieren müssen, damit sie unsere Kranken und Alten pflegen, während wir gleichzeitig Hunderttausende im Land haben, die einen Job suchen und Hunderttausende, die arbeitslos sind. Das liegt vielleicht auch daran, dass dieser ganze Bereich zu unattraktiv ist, dass die Arbeitszeiten zu lang sind, dass die Arbeit zu beschwerlich ist, dass es zu wenig Personal gibt, dass zu wenig bezahlt wird und so weiter. Und das hat nichts mit der Nationalität zu tun. Also der Fachkräftemangel hat nichts damit zu tun, dass jetzt Menschen vom Ausland kommen. Und ich glaube, dass wir Menschen, die von irgendwo aus Syrien, Afghanistan oder wo auch immer herkommen, dazu bringen, in den Sozialbereich zu gehen und dort sich um unsere Alten und Kranken zu kümmern, werden wir auch nicht erreichen, wenn wir das machen, was die FPÖ-ÖVP-Regierung gemacht hat, nämlich den Kindern die Sozialleistungen zu kürzen, wenn sie nicht in Österreich aufhältig sind. Und gleichzeitig aber den Familiennachzug erschweren, wie wir es jetzt gerade erleben in der Debatte, dass die Kinder und die Frauen nicht nachkommen können. Nein, lassen Sie mir ausreden. Ja, also worum es mir geht, ist, Wir wissen, in Deutschland gibt es viele validere Berechnungen als in Österreich, aber in Deutschland sagt man, es braucht bis zu 1 Million Menschen pro Jahr, die nach Deutschland kommen, um die Pensionisten, um die Pensionierungswelle, die riesige Pensionierungswelle, die gerade durch Deutschland und auch durch Österreich rollt, und auch die niedrigen Geburtenraten auszugleichen am Arbeitsmarkt. Das heißt, wir brauchen qualifizierte Zuwanderung, aber es gibt sie nicht. Mhm. Und das ist ein Versagen der Migrationspolitik. Mhm. Und das ist genau das große Problem. Wir haben die Leute gehen ins Asylsystem, weil es keine ordentliche Migrationspolitik gibt. Und die auf europäischer Ebene die Migrationspolitik, wie zum Beispiel eine Green Card nach amerikanischem Vorbild, blockieren, sind immer die Rechten und Rechtsextremen.
Nein, ganz im Gegenteil. Das Green Card Modell ist seit 30 Jahren geltende Lehre der Freiheitlichen Partei. Das Green Card Modell und die amerikanische Zuwanderungspolitik war immer die Kernforderung der Freiheitlichen Partei, sagt der Bornmänner. Okay. Das Green Card Modell ist das Kernmodell im Übrigen der Franzosen und der Le Pen. Das Green Card Modell wird im Übrigen in Ungarn umgesetzt. Sie kritisieren zu Recht, also ideell, Sie kritisieren zu Recht, Herr Dr. Bornmänner, dass es keine ordentliche Migration, wenn Sie nicht ständig, wenn ich am Wort bin, recherchieren würden und Sie vor der Sendung...
Nein, ich plattel Sie jedes einzige Mal auf.
Nein, Herr Dr. Bornmänner,
sobald ich 2 Sekunden im Google bin, habe ich Sie schon wieder
aufgelegt. Hören Sie mir kurz zu und dann können Sie recherchieren. Ich gebe Ihnen 2 Minuten Zeit.
Ja, geht schon.
Herr Dr. Bornmänner, schauen Sie, wenn Sie zum Beispiel hergehen und selbst kritisieren, dass es keine ordentliche Migrationspolitik gibt, aber den Fachkräftemangel getilgt sehen, dass sie aus Syrien und Afghanistan eine unqualifizierte Zuwanderung hier hereinbekommen, dann machen sie es falsch, Herr Dr. Bornmänner. Wir bekommen aus Syrien und aus Afghanistan nicht die Pfleger, die wir brauchen. Wir bekommen aus Syrien und Afghanistan nicht die OP-Schwestern und die Seniorenwohnheimpflegerinnen und Pfleger, die wir brauchen. Das, was wir derzeit aus Entwicklungsländern bekommen, ist ein Zuzug in die Sozialsysteme und in die Arbeitslosigkeit. Und daher ist es der falsche Weg. Man muss nämlich einmal grundsätzlich unterscheiden zwischen einem Asyl, und das ist der temporäre Aufenthalt, das temporäre Schutzrecht. Die Schweizer haben zum Beispiel 45 bis 45 sehr vielen Menschen aus Österreich Asyl gewährt. Und haben wir dann irgendwann nach 45 gesagt, aber jetzt geht es wieder zurück nach Österreich. Jetzt müsst ihr ein Land aufbauen. So, das haben im Übrigen sehr viele aus dem Balkan auch gemacht, haben wieder Kroatien aufgebaut, Slowenien etc. Das ist, wenn ein Krieg passiert.
Das war aber nachdem die Diktatur vorbei war, oder?
Natürlich.
Okay, aber natürlich. Assad ist immer noch an der Macht,
nachdem
oder?
Schauen Sie, Herr Dr. Bornmänner,
hat man die Leute zurückgeschickt, als er Hitler noch an der Macht
war? Herr Dr. Bornmänner, nachdem der kriegerische Akt vorbei war, sind Sie zurückgegangen. 90% des Landgebiets in Syrien sind friedlich.
Es findet kein Krieg statt. Wir werden jetzt eine kurze Werbepause einschieben. Dann sprechen wir weiter. Dann wechseln wir allerdings das Thema und sprechen über die Protestcamps, die es jetzt seit gestern auch in Wien gibt, und zwar palästinensische Protestcamps an der Uni Wien. Gibt es bereits an vielen internationalen Universitäten. Gestern gab es auch eine Attacke mit künstlichem Blut auf die Ministerin Caroline Edtstadler. Bei einer Gedenkveranstaltung wurde sie attackiert. Und generell die Frage, wie groß ist das Antisemitismusproblem, das wir derzeit in Österreich, aber auch in vielen anderen Ländern haben. Ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Sebastian Bornmänner gegen Gerald Gross. Da braucht man starke Nerven heute, als Moderator, aber wohl auch als Zuschauer für die beiden Herren. Kommen allerdings zu einem weiteren Thema und zu einem ernsten Thema. Es geht um Antisemitismus und es geht darum, dass wir jetzt auch in Wien ein palästinensisches Protestcamp an der Uni haben. Die Betreiber dieses Camps drohen offen mit Gewalt, wollen anscheinend sogar teilweise wie in New York da die Universität stürmen, um ihren Forderungen Gehör zu verschaffen. Was läuft da derzeit schief, dass es solche Strömungen gibt, nicht nur international, sondern jetzt auch bei uns in Österreich?
Ich glaube, das ist die Vermischung von verschiedenen Ebenen. Das eine ist, und das sagen auch Menschen, die weit davon entfernt sind, Antisemiten zu sein, dass es legitim sein muss, die Politik des Staates Israel zu kritisieren. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, das muss legitim sein. Es muss zu jedem Zeitpunkt legitim sein, die gewählte Regierung einer demokratischen Nation wie Israel für ihre konkreten Handlungen zu kritisieren. Zum Beispiel die Siedlungspolitik und so weiter. Das muss legitim sein und es muss auch legitim sein, dass man darauf hinweist, dass Tausende, zum Teil vielleicht sogar schon zigtausende Kinder im Bombenhagel im Gazastreifen umgekommen sind. Das anzusprechen, das zu thematisieren, muss legitim sein. Was nicht mehr legitim ist, und das erleben wir jetzt gerade, und ich glaube, das ist das, wo jetzt bewusst von manchen Menschen Grenzen verwischt werden, und da müssen wir alle, wurscht ob links oder rechts, aufstehen dagegen, ist, dass man vor dem Hintergrund einer vermeintlichen Israel-Kritik in Wirklichkeit antisemitische Propaganda verbreitet, in Wirklichkeit Judenhass in der Bevölkerung schürt. Einen Judenhass, den wir nicht nur importiert haben, sondern den wir leider seit 1945 durchgängig immer schon da gehabt haben. Und dieser Judenhass hat auch eine politische Heimat in Österreich, von der jeder weiß, wer sie ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt genauso, wie wir gegen den rechtsextremen Judenhass aufstehen, auch gegen den muslimisch intendierten Judenhass aufstehen. Ich glaube, es darf in unserem, gerade in Österreich, einer Täternation, gerade in Österreich, der Heimat von Adolf Hitler, ist es wichtig, dass wir, wenn wir sehen, dass mitten in Wien Menschen antisemitische Parolen verbreiten, auch klar als Staat aufstehen und sagen, dafür gibt es in unserem Land keinen Raum.
Aber da muss ich jetzt nochmal einhaken. Antisemitische Parolen, völlig klar, gehören verurteilt. Aber wenn wir uns jetzt diese Proteste, unter Anführungszeichen Proteste, der letzten Tage ansehen, da ist zum Beispiel jemand bei einer Gedenkveranstaltung in Mauthausen mit einer Palästina-Flagge aufmarschiert. Meiner Meinung nach geschmacklos. Gestern bei einer Veranstaltung zum Thema Antisemitismus Farbblut vor der zuständigen Ministerin besprüht worden. Geht das zu weit? Oder sagst du, das ist Kritik, legitime Kritik, die wir aushalten müssen in einer Demokratie?
Also ich glaube, legitime Kritik, die wir aushalten müssen, ist das Schwenken einer Palästina-Fahne. Das müssen wir aushalten. Das gehört für mich zum hohen Gut der Meinungsfreiheit und ich halte es für unglaublich gefährlich, wenn wir beginnen, das auch zu verbieten. Was nicht mehr in Ordnung ist...
Ja, aber bei einer Gedenkveranstaltung in Mauthausen...
Definitiv, das ist der falsche Ort.
Sicher der falsche Ort.
Definitiv, oder? Aber da bin ich dafür, dass diejenigen, die das Gelände sichern, auch dafür sorgen, dass sowas dort nicht passiert und dann von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und die Leute rausschmeißen. Aber was wir jetzt wahnsinnig aufpassen müssen, ist, dass man nicht vor dem Hintergrund einer berechtigten Solidarität mit Menschen, die der jüdischen Gemeinschaft angehören, beginnen jetzt auf einmal die Meinungsfreiheit in einer Art und Weise zu zensieren, dass wir einen Polizeistaat haben, weil das kann im nächsten Moment für jede andere Form der Kritik auch angewandt werden. Und da bin ich total dagegen. Ich glaube, deswegen habe ich das ja vorher auch gesagt, es muss in Österreich möglich sein, Solidarität mit den Menschen im Gazastreifen zu äußern. Es muss die Möglichkeit geben. Ich meine, das ist Österreich als neutrales Land, als eine der entwickelsten Demokratien. Wir müssen es aushalten, dass wir Menschen, die den Verhetzungsparagraphen, die die Wiederbetätigung und so weiter machen, einfach dem Gesetz zuführen und sie auch entsprechend behandeln. Wenn wir erleben, so wie wir das bei den Corona-Demonstrationen gehabt haben, dass Menschen in ihrem Wahn beginnen, neue Straftatbestände notwendig zu machen, wie wir das gehabt haben bei dem gelben Judenstern, der übrigens bei diesen Menschen in Mauthausen auch getragen wurde, weswegen sie allein schon deswegen zu bestrafen sind. Die sind nämlich mit einer Palästina-Fahne und einem Judenstern dort gestanden und das ist wiederum strafbar inzwischen, zum Glück, weil irgendwelche schwachsinnigen Corona-Demonstranten damals begonnen haben, mit gelben Judensteinen herumzurennen. Also ich glaube, wenn wir jetzt erleben, im Rahmen dieser Pro-Palästina, die in Wirklichkeit der Pro-Hamas-Demonstrationen vielfach sind, also Pro-Terror-Demonstrationen, das ist nicht mehr meiner Meinung nach vom hohen Gut der Meinungsfreiheit geschützt. Und da müssen wir als Gesellschaft aber wahnsinnig aufpassen, dass wir jetzt nicht in einem Überschwang an Solidarität beginnen, die Bürgerrechte, die du nicht nur auf eine einzelne Person, auf ein einzelnes Thema und auf eine einzelne Kritik einschränken kannst, sondern damit schaffst du einen Präzedenzfall, der von der nächsten Regierung ausgedehnt werden kann. Und dagegen wehre ich mich. Ich bin der Meinung, das muss unsere Demokratie aushalten. Was sie nicht aushalten muss, sind Menschen mit gelben Judensternen. Was sie nicht aushalten muss, sind Parolen wie From the River to the Sea, das eindeutig antisemitisch ist. Das muss unsere Gesellschaft nicht aushalten. Da gehört aus meiner Sicht, wenn es nicht jetzt schon vom Strafgesetzbuch gedeckt ist, das Strafgesetz entsprechend verschärft, damit man solche Leute anzeigen und wegsperren können.
Was müssen wir aushalten in Österreich? Oder was müssen westliche Demokratien generell aushalten?
Gar nichts, weil wir brauchen wehrhafte westliche Demokratien, weil wir müssen unsere Demokratie auch wehrhaft verteidigen. Und wir müssen im Übrigen auch im Sinne unserer Tradition und auch unserer Identität wehrhaft sein. Dafür war ich im Übrigen immer. Ich sage, wir müssen unsere Identität wehrhaft verteidigen. Wir müssen das christliche Fundament Europas, das christlich-jüdische Fundament Europas wehrhaft verteidigen. Aber Herr Dr. Bornmänner, wollte Sie was fragen? Tut's weh?
Tut was weh. Ihnen zuzuhören? Nein, schrecklich.
Tut es weh.
Furchtbar.
Nein, tut es weh. Einerseits, tut nicht gut. Einerseits aus, nicht gut aus Raison, einerseits aus gespielter Raison, den Antisemitismus zu verteufeln und andererseits zu wissen, dass man eigentlich mit seiner Politik und im Übrigen mit ihrer Kommentiererei es zugelassen hat, dass Hunderttausende von Antisemiten nach Europa importiert worden sind. Ich frage mich, tut es weh? Weil, naja, da stellen Sie sich daher und sagen, nein, der Antisemitismus,
ich sitze.
Das ist alles so schlecht und der Antisemitismus und alles drum und dran. Ich verstehe schon, das ist, kennen Sie sich ja nicht, weiß ich schon, in linken Kreisen muss man sich distanzieren und alles vom Antisemitismus, obwohl wir wissen, dass er
dort das sehr, stark nicht verhaftet
ist, Entschuldige. Sehr stark verhaftet ist.
Aber, jeder aufrechte Antifaschist.
Aber, Herr, ja, weiß ich. Aber deswegen dürfen auch Antisemiten bei Ihnen das Vorwort in Ihre Bücher schreiben. Aber sei es.
Herr Kost, Herr Dr. wer darf in der Mauthausen
Herr Dr. Bornmänner,
Herr Dr. Wer darf dort nicht
hingehen? Herr Dr. Bornmänner, hören Sie mir zu.
Sag's
und jetzt
mal,
ist meine Frage, jetzt ist meine
wer
Frage,
darf nicht dorthin gehen?
Jetzt ist meine Frage, ob es weh tut. Wie noch Karl Lagerfeld einmal gesagt hat, du kannst die 10 Millionen Juden
umbringen
und dann die größten, ja, bestimmt schon, und dann
Sendung.
Die größten, dann die größten Mörder importieren.
Lassen Sie, Herr Dr. Bornmänner, Sie kennen genau drei Zitate, Herr Groß, drei
Zitate. Ja, aber das sind die wichtigsten.
Ja, aber es reicht
und
nicht.
Jetzt haben wir folgende Situation, Herr Dr. Bornmänner. Jetzt haben wir die Situation, dass wir, was rechten Antisemitismus betrifft, unsere Augen die letzten 70, 80 Jahre sehr gut geschärft haben. Ja, und irgendwo ein alter Nazi, wo man dummbrüllt hat, dann ist gleich die Republik stillgestanden. Und in der Zwischenzeit haben wir aber vergessen, dass wir hunderttausende islamistische Antisemiten ins Land importiert haben und wir haben vergessen, dass wir einen linken Antisemitismus haben. Wer hat noch einmal das Vorwort von Ihrem Buch geschrieben? Ein Antisemit, ein Französischer, falls ich Sie daran erinnern darf.
Schweizer?
Und das, oder ein Schweizer. Macht es aber nicht
ja,
besser.
Ist völlig
bleibt der Antisemit.
Schweiz, Frankreich.
So, dass der linke Antisemitismus in Wahrheit derzeit unser größtes Problem ist. Und zur FPÖ und zum Mauthausen, ich darf Ihnen jetzt ein ganz nettes, nette Erfahrung mitteilen, die ich vor zwei Wochen machte. Ich stand zufälligerweise zusammen in einem Kreis, wo ein Likud-Abgeordneter aus Israel gestanden ist, der auf eine Diskussion über die FPÖ gemeint hat, das ist sowieso die beste Partei in Österreich. Im Übrigen im gleichen Raum war anwesend der Diaspora-Minister der israelischen Regierung und ein weiteres Regierungsmitglied, das sich dort mit freiheitlichen Vertretern in Ungarn getroffen hat, falls ich Sie daran erinnern darf. Fragen Sie nicht im Übrigen, mein lieber Herr Dr. Bornmänner, was die israelischen Regierungsbeamten über die Kultusgemeinde in Wien gedacht haben. Ui. Ich sag's nur bei der Gelegenheit. Also nicht alles, was da in Wien im Namen Israel spricht, vertritt im Übrigen auch israelische Politik, weil der Herr Präsident hat lange genug denen gedient, die jetzt seine Hausmauern anschmieren. Ich sag's nur politisch. So, wir haben ein Riesenproblem. Wir haben ein Riesenproblem, wenn bei uns Synagogen beschmiert werden, wenn jüdische Friedhöfe mit Hakenkreuzen beschmiert werden. Wir haben ein Riesenproblem, wenn auf jüdischen Häusern jüdische Händler, deren Glasscheiben eingeschmissen werden. Und das mit unserer Geschichte. Jetzt haben wir die letzten 80, 70, 80 Jahre wirklich alles getan in diesem Land, wirklich alles getan und alles versucht, um einen ideologischen und einen religiösen Antisemitismus, den es in unseren Breiten seit dem Mittelalter gegeben hat, Stichwort Brunnenvergifter, das war ja so ein antisemitischer Spruch, den man den Juden unterstellt hat, das in irgendeiner Form zu tilgen und klein zu halten. Jetzt hat man wirklich alles probiert, diesen ideologischen, den religiösen, den rechten Antisemitismus klein zu halten, das ist im Übrigen ein christlicher Antisemitismus, der davor war, und jetzt kommt Folgendes daher, nachdem der schon recht klein war und in Wahrheit ein paar Fälle waren, ja, also wirklich, Gott sei Dank, nicht mehr viel. Jetzt flammt das wieder auf, weil du in Wahrheit linken Antisemitismus pardoniert hast und weil du am Ende islamistischen Antisemitismus importiert hast. Und das ist in Wahrheit die Schuld jener, die jetzt ihre Krokodilstränen nachheulen, den Opfern, die in Österreich, auch den Juden, die in Österreich stehen und sagen, um Gottes Willen, witzigerweise in Ungarn, beschwert sich die jüdische Gemeinde weniger als in Wien über Repressalien. Sollte vielleicht auch zu denken geben. Hat vielleicht etwas mit der Zuwanderung zu tun.
Ja, wobei ich glaube, die jüdische Gemeinde in Ungarn ehrlicherweise mit der Regierung auch nicht
das glaube ich auch. Ganz happy. Und ich entschuldige, ich finde es, nein, aber...
Er redet mir zwar Blinde von davor.
Ja, ja, genau. Nur Geisterfahrer.
Ihr wisst das beide.
Ja, ja,
es war ein Alarm beim CPEC-Meeting.
Ja, ja.
Vor zwei Wochen war ein jüdischer Rabbi aus Ungarn und hat uns berichtet von seiner Gemeinde, wie prosperierend ist. In Ungarn, in Budapest, braucht kein Jude mit einer Kippe Angst haben, erschlagen zu werden. In Favoriten passiert das in drei Minuten.
Wissen Sie, wer der Wortführer der Proteste jetzt gerade ist? Ein Jude.
Ja.
Und heißt das, dass deswegen das, was er sagt, alles in Ordnung ist? Nein. Auch wenn ein Rabbiner, ein offensichtlich durchgeknallter in Budapest irgendwas sagt, heißt das nicht, dass er... Nein, wir bleiben in Österreich, Herr Grossen, wir bleiben dort, wo die Freiheitliche Partei zum Gedenken in Mauthausen nicht eingeladen wird. Wir bleiben in Österreich,
wo... Der Herr gestern ist der beste Freund von Ihrem Schützling, von der Frau Schilling. Ja, nur damit wir mal reden. Ist das ist ihre grüne Funktionärin. Ihre grüne Funktionärin. Ja, ist so. Alle, sie waren immer mit Wörni Kogler, Alma Sadic. Das sind ja alles ihre Amara.
Bitte,
ja.
Du bist am Wort.
Ja, ich möchte mich von Lena Schilling distanzieren. Also ich habe damit...
Alte Liebe,
kommen wir zu den Protestcamps. Sollten die deiner Meinung nach, sollte dieses Protestcamp...
Jeder Hahn dreimal kräht, wird der Barmener wieder einen verraten haben.
Sollte das Protestcamp vor der Uni Wien geräumt werden oder würde es zu weit gehen?
Nachdem dort dokumentierterweise zu Gewalt aufgerufen wurde, nachdem dort dokumentierterweise antisemitische Sprüche lanciert wurden, bin ich der Meinung, gehört das Protestcamp aufgelöst. Ich glaube auch gelesen zu haben, dass die Uni Wien selber inzwischen nicht mehr möchte und ich glaube, dass die Uni Wien auch die Möglichkeit hat, das vom Hausrecht Gebrauch zu machen und die Menschen entsprechend auch auszusperren. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir darauf achten, dass im öffentlichen Raum, der ja auch für unsere Kinder und so weiter zugänglich ist, nicht Menschen unbestraft gelbe Judensterne tragen oder antisemitische Parolen verbreiten dürfen. Ich glaube, da haben wir als Gesellschaft insgesamt die Aufgabe, so wie wir es bei jedem Neonazi haben und bei jedem, der in Berufung auf die SS und so weiter seinen Antisemitismus verbreiten, so haben wir das auch in Bezug auf Menschen, die das aus einem meiner Meinung nach vollkommen fehlgeleiteten Form von Solidarität mit Menschen in Palästina, weil du hilfst keinem einzigen Kind im Gazastreifen, wenn du in Wien sitzt und irgendwelche Juden beschimpfst und beleidigst. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass nicht nur Menschen, die der jüdischen Gemeinschaft angehören, sondern wir alle, gerade deswegen, weil wir eine Täternation sind, auch die Verantwortung tragen, dafür zu sorgen, dass Antisemitismus, egal aus welcher Ecke er kommt, und wenn der Obmann, der gewählte Präsident der israelitischen Kultusgemeinde sagt, in einer Partei sind alles Kellernazis, ich meine, entschuldige, da muss man sich ja auch zu denken geben. Also wir haben in Österreich seit vielen, vielen Jahrzehnten ein Antisemitismusproblem, das jetzt von einer anderen Seite kommt und wir müssen entschieden gegen jede Form von Antisemitismus, gegen jede Form von Rassismus mit allen uns zur Verfügung
stehen. Aber das heißt, Camp würdest du räumen lassen?
Würde ich räumen lassen, ja.
Du auch nicht?
Ja, natürlich. Aber wenn Sie so gegen Antisemitismus sind, würden Sie noch einmal ein Antisemiten das Vorwort in dem Buch schreiben lassen?
Sie wissen, dass Sean Siegler kein Antisemit
ist. Und zwar ein Hochgradiger. Nein. Und zwar ein Hochgradiger. Nein. Und zwar genau der, von dem Sie vorher gesprochen haben, der seine Israel-Kritik, seinen Antisemitismus in einer Israel-Kritik versteckt hat und Ostküstenworte benutzt hat und alles drum und dran. Also einer der größten Verschwörer dieser Sache. Nur eine einfache Frage. Ich nehme Ihre Worte zur Kenntnis, klingen ehrenhaft, aber würden Sie noch einmal einen Antisemiten ein Vorwort in Ihrem Buch schreiben lassen? Das ist eine einfache Frage, mit Ja oder Nein zu beantworten.
Er ist kein Antisemit.
Ach so, gut, okay. Er ist zwar, in seinem Wikipedia-Eintrag wird er als Antisemit beschrieben, okay. er wird vom Jüdischen Weltkongress als Antisemit beschrieben, Kost, er wird von Lauder als Antisemit beschrieben. Also darf wenn der Jüdische Weltkongress, ja. Sie sagen immer, die Weltkongresse des Judentums sind in Wahrheit auch in der Einschätzung der FPÖ das heilige Wort. Das sagen sie immer. Also wenn der jüdische Weltkongress, vertreten durch Lauder und durch alle Funktionsträger der jüdischen Vereinigungen, Sean Siegler als Antisemiten klassifizieren.
Es gibt keine Klassifizierung von Sean Siegler als Antisemit. Aber es gibt eine Einstufung von Oskar Deutsch gegenüber der FPÖ Niederösterreich-Spitze als Kellernazis. Ja, ja. Darf ich Sie fragen, verkehren Sie noch mit den Leuten von der FPÖ Niederösterreich oder halten Sie sich dafür?
Nein, schauen Sie, Herr Dr. Bornmänner, der Oskar Deutsch muss sich nur langsam fragen, ob er ÖVP-Funktionär ist oder
so,
ob er
ein Vertreter der da, jetzt wird auf einmal der Jude angegriffen, wenn der Jude das falsche sagt.
Nein, ja. Der ÖVP-Funktionär
ja,
in dem Fall.
Ja, genau.
Gut. Wir machen noch einmal eine kurze Werbepause und dann kommen wir zum Wahlkampf. Dann könnt ihr genug über ÖVP, FPÖ und auch die anderen Parteien reden.
Endlich.
Dann geht es nämlich um die EU-Wahl und die EU-Ausschüsse und die Frage, wie sehr schadet diese Schlammschlacht der Politik. Ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter hier mit dem letzten Teil von Bornmänner gegen Groß.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Dritter Teil mit Gerald Groß und Sebastian Born-Mehner. Ich würde gerne mit den U-Ausschüssen starten. Die dominieren die Schlagzeilen seit vielen Wochen und viele politische Beobachter sind der Meinung, eigentlich schadet das allen Parteien, was da derzeit passiert. Der FPÖ genauso wie der ÖVP, aber auch den anderen, weil das so eine politische Schlammschlacht ist, dass im Endeffekt an jedem irgendwie Schmutz hängen bleibt. Siehst du das auch so? Oder bist du der Meinung, das ist eher reinigendes Gewitter und der Schaden wird bei dem hängen bleiben, der vielleicht wirklich Dreck am Stecken hat?
Wenn wir aus Sorge, dass Schlamm an uns bicken bleibt, wenn wir quasi eine Senkgrube trockenlegen, das nicht mehr machen, dann haben wir ein Riesenproblem. Ich glaube, und ich teile den Befund, ich glaube auch, dass das allen schadet. Ich glaube, dass die Menschen verstehen, dass ein Skandal, wie wir ihn gerade erleben, rund um die FPÖ in Graz, wahrscheinlich weniger mit der SPÖ was zu tun hat und mit den Grünen, sondern eher was mit der FPÖ oder vielleicht mit der ÖVP, keine Ahnung. Aber trotzdem, es schadet natürlich der politischen Integrität. Aber es schadet der politischen Integrität auch, was gerade in Vösendorf passiert ist. Ja, wenn ein Bürgermeister sagt, oh, ich habe was Falsches gemacht, aber ich lasse mich trotzdem wählen und dass ich dann als großer Wahlsieger wählen lässt.
Wurde aber gerade mit einer absoluten
Genau, das ist Demokratie. Das ist Demokratie, aber ich halte es für hochproblematisch und es zeigt eigentlich nur, wie verlottert die österreichische Innenpolitik inzwischen ist. Heißt das, dass wir deswegen weniger Untersuchungsausschüsse machen sollen, weniger Investigativjournalismus, weniger Geld in die unabhängige Justiz, damit weniger Skandale aufgedeckt werden? Nein, im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir müssen erst ordentlich tief graben. Und diese ganze Form von Verfilzung und Korruption und was da alles, also das ist ja unfassbar, was man da drauf kommt. Und ich bin mir sicher, dass es nicht nur ÖVP und FPÖ betrifft, sondern dass es sicher auch noch über andere Leute einiges jetzt im Wahlkampf rauskommen wird. Und dafür sind halt Wahlkämpfe auch da. Wahlkampfzeiten sind Zeiten, wo sich die Medien, aber generell die Öffentlichkeit ganz besonders für einen Menschen interessiert. Und das ist auch legitim, weil es sind ja Menschen, die wir jetzt dann für, bei den EU-Wahlen für 5 Jahre mit fast 10.000 Euro pro Monat nach Brüssel schicken, wo maßgebliche gesetzliche Entscheidungen für uns in Österreich getroffen werden. Natürlich müssen wir uns die Menschen ganz genau anschauen. Und natürlich müssen wir uns anschauen, sind die moralisch geeignet? Also sind die von dem, was sie in ihrem Leben machen, geeignet, uns in Österreich, also als Österreich zu repräsentieren? Wir müssen uns aber natürlich auch anschauen, sind sie fähig, überhaupt das Amt auszuüben? Und deswegen bin ich froh und dankbar, dass in Wahlkampfzeiten auch Sachen aufkommen, über die sonst nicht gesprochen wird. Und da ist mir ehrlich gesagt vollkommen wurscht, wen es betrifft. Egal welche Partei, ich finde, jede Person gehört ordentlich durchleuchtet, die von uns Geld haben möchte und in unserem Namen uns vertreten möchte. So, und die Untersuchungsausschüsse, es war klar, dass es eine Schlammschlacht wird. Es war klar, dass da Sachen aufpoppen, wie eben jetzt zum Beispiel dieser Skandal in Graz, wo auf einmal ganz seltsame Sachen passieren und irgendwelche Leute besoffen am Würstelstand die eine Geschichte erzählen und am nächsten Tag eine andere Geschichte erzählen. Das ist klar. Aber trotzdem heißt es, ich will deswegen lieber nicht erfahren, was passiert ist. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Untersuchungsausschüsse. Ich will zum Beispiel einen Corona-Untersuchungsausschuss. Auf den warte ich noch lange. Ja? Da gibt es viele Untersuchungsausschüsse, die man wünschen würde. Ja? Also ich glaube, wir brauchen mehr Untersuchungsausschüsse, wir brauchen mehr schon unabhängigen Journalismus, der investigativ recherchiert, und wir brauchen mehr Ressourcen für die unabhängige Staatsanwaltschaft.
Also ich bin vollkommen Ihrer Meinung, Herr Dr. Born-Mehner. Vollkommen. Ich bin tatsächlich der Meinung, wenn es Schweinereien in dieser Republik gibt, politische Schweinereien, wirtschaftliche Schweinereien, Kriminalität, dann muss das restlos aufgeklärt werden und muss das auch einer justiziellen Beurteilung zugeführt werden. Dazu sind in Österreich die Staatsanwälte berufen, die Kriminalpolizei ist ihre verlängerten Arme, die polizeilichen Einheiten des Innenministeriums. Aber wissen Sie, was wir derzeit in Österreich für ein Problem haben? Dass sich ein als Besenstöfer kleideter U-Ausschuss-Funktionär, wie zum Beispiel der Herr Hanger, der ausschaut wie ein Klopinsel und im Übrigen auch so spricht wie einer, sehr aggressiv jeden Tag mit Verdächtigungen und das seit Wochen und seit Monaten in den Mittelpunkt rückt. Und in Wahrheit 2/3 seiner Verdächtigungen vorn und hinten nicht stimmen, weil sie keinen Kausalzusammenhang und weil sie bei näherem Blick nicht stimmen können. Mich hat vor einer Woche etwas ganz was Großartiges beeindruckt, und zwar was Florian Klenk gemacht hat. Florian Klenk wollte eine Geschichte über die Freiheitliche Partei schreiben. Hat eine meterlange Seite, hören Sie mir zu, Herr Doktor.
Ich höre Ihnen zu, ich kenne auch
die Geschichte. Er hat offenbar eine mehrseitige Titelgeschichte geschrieben und hat dann diese Geschichte mit seinem Vater besprochen, der offenbar mathematisch begabt ist oder wirtschaftlich begabt ist, der ihm gesagt hat, Freund der Blasmusik, in deiner Geschichte stimmt genau diese Ziffer nicht und damit ist deine ganze Theorie kaputt. So, er hat die gesamte Geschichte eingestampft. wahrscheinlich die erste Geschichte, wo er so agiert hat. Wenn zwei Drittel dieser ganzen Geschichten, die wir derzeit sehen, die Medien publizieren und vor allem politische Parteien publizieren, eingestampft werden würden, dann wäre es vielleicht gescheiter, wenn wir uns auf jene 15% Skandale in dem Land konzentrieren, die echte Skandale sind. Sie sagen, dass die Häufigkeit von Skandalen im Wahlkampf besonders an Quantität zunehmen, weil man genauer sich die Kandidaten anschaut. So, ist ein Blödsinn. Nein. Im Wahlkampf wird der Schmutzkübel angerührt und alle wissen es 19, 20, 25 Jahre davor und haben ihre Archive gefüllt. Jede Partei legt über jeden politischen Funktionär des Mitbewerbers, ja, Archive an. Jede Partei, Lobatka, die alte Giftküche Lobatkas aus der Steiermark mit gefakten Leserbriefen und mit ganzen Archiven. Die Österreichische Volkspartei hat im Parlamentsclub unter jedem Namen, auch unter meinem eigenen Namen, meterlang, was wir in unserem Leben jemals gesagt haben, was sie uns verdächtigen, ob man einen grünen Urin gehabt haben oder einen roten Urin. Das ist halt so. Das haben die Roten genauso gemacht. Im Übrigen, bei den Roten hat der Berater Silberstein geheißen. Glauben Sie, dass der Silberstein, wie er den Sebastian Kurz als Nazi diffamieren wollte, der Silberstein, einen österreichischen Kanzler als Nazi diffamieren wollte, dass der, ist eh in Ordnung, der darf ja.
War das, ich sag mal, er war noch nicht Kanzler.
Ja, aber der darf ja.
Aber es wurde. Rehe
vom Silberstein. Silberstein, der darf ja.
Das sind die großen Methoden.
Und das sehen wir doch, dass gerade in Wahlkampfzeiten, möchte ich Häupl zitieren, Zeit der fokussierten Unintelligenz, in Wahlkampfzeiten jeder den anderen mit Dreck bewirft. Und am Ende bleibt nichts über. Ich habe selber im Jahr 2010, Herr Dr. Bonmena, ich rede aus meiner eigenen Erfahrung. Im Jahr 2010, während meiner Landtagswahl in der Steiermark als Spitzenkandidat des PCD, war ich mit einer Geschichte von irgendeinem Profilredakteur, Nagpar Naschi oder wie der, Nick Pasch, und Ulla Kramer-Schmidt konfrontiert. Jörg Haider habe 14 Schwarzgeldkonten und Stiftungen in Liechtenstein gepackt. Die Geschichte wurde gedruckt. Die Geschichte ist eine gedruckte Lüge. Selbst die Justizministerin hat damals dann bestätigt, dass diese Geschichte erfunden wurde. Die hat man sich aus den Fingern gezogen. Aber es ist darum gegangen, Jörg Haider in dem Fall, mich als Wahlkämpfer im Jahr 2010, zwei Jahre nach dem Tod Haiders, wo wir nicht mehr fragen konnten, zu diffamieren. So, und was ist das Ergebnis dieser Geschichte? Die Menschen in Österreich lernen ja von Wahl zu Wahl. Und sie merken, ist nicht gut. Ist nicht gut Silberstein. Ist nicht gut Hanger-Methoden, Stocker-Lobatka-Methoden. Das merken wir alles nicht. Und am Ende, oder Psychotini-Methode in Graz. Und am Ende kommt dann Folgendes heraus. Die Freiheitliche Partei hat zum Beispiel in Graz, in der Steiermark, 29%.
Die ÖVP. Die Umfrage.
Die ÖVP 19%.
Schauen wir uns den Wahltag an.
Ja, haben wir in Niederösterreich auch
gehabt. Also ich glaube, in der Umfrage sind es 22.
Bei der EU-Wahl 27. Die ÖVP 19. Und daher, Herr Dr. Bornmänner, ich habe mich immer ein bisschen geärgert, wenn Sie Graz und Konasek, den ich wirklich für einen anständigen Menschen gehalten habe, immer in den Mittelpunkt gerückt haben. Darf Sie heute dazu ermuntern? Sie müssen das noch viel öfter tun. Ich glaube, wenn Sie und der Hanger und alle das viel öfter so Schmutzwäsche waschen, dann geht sie ja der 30er aus. Ich glaube, das ist wichtig. Sie sollten weiter
schadet,
auf den Trip
schadet
sein.
Schadet all das der FPÖ oder nützt es der FPÖ vielleicht sogar, weil es so einen gewissen Jetzt-erst-Recht-Effekt in der Anhängerschaft gibt?
Ich glaube, dass es ganz sicher Menschen gibt, die einen Jetzt-erst-Recht-Effekt haben. Es gibt ja auch Leute wie Donald Trump, die sagen, ich kann jemanden auf der Straße erschießen und trotzdem wird es Wahnsinnige geben, die mich wählen, hat er gesagt. Ich könnte jemanden auf der Straße erschießen und trotzdem würde ich gewählt werden. Also natürlich gibt es so etwas. Wir haben ja auch erlebt, österreichische Spitzenpolitiker, die sich plakatiert haben, jetzt erst recht. Ja? Also wir haben ja erlebt, und das hat in Österreich leider eine gewisse Kultur, die wir nicht nur auf der rechten Seite erleben, dass Menschen, wenn über sie Sachen aufgedeckt werden, in eine jetzt erst recht Mentalität gehen, bis so lange, bis sie es nicht mehr aushalten und dann eh gehen müssen. Ja? Also der Punkt ist, nur weil Ermittlungen lange dauern, nur weil Journalisten lange und intensiv und gründlich recherchieren, und Sie haben gerade das Beispiel von Florian Klenk genannt, ich finde es ja super. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass jemand aus Ihrer Gesinnungsgemeinschaft den Florian Klenk lobt, aber ich finde, Sie haben vollkommen recht. Und ich finde es auch gut, dass er offengelegt hat, dass er sich entschieden hat, eine Recherche, in die er sehr viel Arbeit gesteckt hat, nicht zu veröffentlichen. Weil es die Glaubwürdigkeit insgesamt des Journalismus stärkt. Und im Gegensatz zu Ihnen bin ich ein großer Verfechter des unabhängigen Journalismus. Deswegen will ich auch den ORF nicht kaputt haben. Mhm. Ich bin dafür, dass der Journalismus recherchieren soll. Ich bin dafür, dass er auch veröffentlicht soll.
Das ist ein gutes Thema. Ich habe was für Sie mitgebracht.
Sie sind aber kein Journalist.
Nein, aber Herr Dr. Bornmänner, ich habe heute für Sie etwas mitgebracht. Ein Buch. Mein neues Buch, der perfekte Untertan.
Jetzt bringt das noch unter.
Ja, ich habe es lang liegen gehabt. Und ich habe mir gedacht, wo passt es dazu? Herr Dr. Bornmena, in dem Buch im Übrigen, aber jetzt geht es jetzt nicht ums Buch, aber es passt dazu. Ja.
Wollen Sie mir das nur zeigen? Oder
nein, Sie kriegen es auch.
Also ich krieg's auch.
Sie kriegen es auch. Wird die Tätigkeit von Medien beschrieben. Aha. Wissen Sie, ich habe zum Beispiel eine hohe Achtung vor Journalisten. Ich war selbst Pressesprecher im Jahr 2000 bis 2006. Da ist er noch in der Windelhosen, in der Spreizhosen, nochmal dumm gestrampelt.
Wir wissen, wie alt Sie sind.
So, ganz, ja.
Aber wir wissen, so, wie alt mit Lego sind. Und mit sonstigen.
Ja, wir wissen, dass Sie kurz vor der Pension stehen.
Mit den Hohen. Reden Sie. Aber ist ja wurscht. So. Habe hohe Achtung vor Journalisten.
Ja.
Walter Baustetter, Peter Gnam, Alfred Wurm, Kurt Kuch, Günter Ziesel. Fallen mir jetzt die ein, mit denen ich arbeiten durfte. Großartige Personen. Wissen Sie, diese Journalisten von damals, die einen ehrbaren Beruf hatten und eine Berufung hatten, eine Information weiterzugeben und keine Meinung weiterzugeben, die gibt es heute nicht mehr.
Das sind überhaupt das
oder nur mehr sehr peripher. Was haben wir heute für Journalisten?
Sie sitzen in einem Medium.
Zu 80%, ich kritisiere das Medium auch. Zu 80%, ja, tu das dann auch. Zuerst haltest du einmal die Pfeife und hörst zu und dann kannst du wieder sprechen.
Das. Ach, oder?
Du hast 80% der Journalisten, die am Ende, du hast 80% der Journalisten, die am Ende ihre Meinung wiedergeben. Aber keine Information. Du hast im ORF Journalisten, die während der Gesundheitskrise Corona in Österreich Bilder von Särge aus Bergamo einspielen und du kommst drauf, dass der öffentlich-rechtliche
hat Bildmaterial aber nicht nur der ORF gemacht,
aus Lampedusa.
Das ist alles in dem Buch nachzulesen,
ja. Sie mir jetzt feierlich nein, gereichen. Was nein. Passiert daher? Es wird die Realität verwaschen, ja. Um den Bürger klein zu halten.
Ja.
Als perfekten Untertanen, ja. Der klein und fein ja, sitzend, widerspruchslos so. Alles zur Kenntnis nimmt, bitte. Was an die Journalisten eintritt.
Vielleicht
erklären Sie was. Das ja. Sind, ich habe auch versucht, Sie abzubilden.
Schaf, ja. Liebe Schaf.
Ja, Schaf ist ja.
Sehr schön.
So.
Das einzige Gute in Ihrem Buch ist der Titel, wo man Appartiere sieht. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank.
Ich werde lernen Sie was, ja. Und vor allem wissen Sie was, das Vorwort schreibt bei mir kein Antisemit. Das ist auch mal Vorwort.
Ganz, ja. Ganz viele, ganz ja. Tolle.
Wer hat das Vorwort geschrieben?
Viele niemand. Tolle.
Also.
Ach schau, mit der Abwandlung des Zitats von Peter Schollatur. Da haben Sie Ihre drei Zitate schon wieder das gibt es ja nicht.
Sie haben das sind wichtige so. Zitate.
Das ist ja unglaublich. Also. Aber vielen Dank.
Ich habe auch wieder, im Übrigen, ich habe auch wieder ein Fotoeinband drinnen mit dabei. Ja.
Wieder mit Sebastian Kurz dieses Mal? Oder mit Putin vielleicht?
Mit Viktor.
Ich glaube, du bist drin. Ich habe es ja gesehen.
Wirklich?
Gut, wir sind auf jeden Fall am Ende der Sendung angelangt. Vielen Dank an beide Herren. Ganz kurze Werbepause.
Ich bin da wirklich drin.
Dann geht es hier gleich weiter.
Ich bin wirklich
drin. 24 TV.
Es gibt Masochisten.